Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das Tagesgespräch.
Hans-Rudi Schalcher, 65 Milliarden Franken für den Unterhalt und die Ausbauten, die bis jetzt geplant sind, das ist eine gesalzene Rechnung.
Das kann man wohl sagen. Das sind ja nicht 65 Milliarden einmal, sondern das sind 65 Milliarden jedes Jahr.
Und für den Unterhalt einerseits und für die Ausbauten, die geplant sind, der Unterhalt allein, das wird 30 Milliarden pro Jahr in den nächsten 20 Jahren kosten, also gerade etwa die Hälfte.
Ja.
Warum ist der Unterhalt so teuer?
Ja gut, man muss differenzieren. Wenn man ausgeht von vom Gesamtwert von dieser Infrastruktur, dann ist der Unterhalt nicht so extrem hoch. Oder wenn Sie von diesen 2400 Milliarden ausgehen und dann 30 Milliarden nehmen für den Unterhalt, dann ist das ein gutes Prozent, wenn ich richtig rechne.
Sie rechnen richtig, die Bauinfrastruktur. Was gehört denn da alles eigentlich dazu? Was muss man da alles dazu zählen? Was haben Sie da alles mit einberechnet?
Gut, ich meine, wir reden von der sogenannten technischen Infrastruktur. Und die Infrastruktur generell ist der Unterbau von unserer Gesellschaft und von unserer Wirtschaft. Das sagt auch der Name Infrastruktur. Und ist damit die Grundvoraussetzung, dass unsere Gesellschaft funktioniert und dass unsere Wirtschaft funktioniert. Und wenn wir jetzt von der technischen Infrastruktur reden, das ist eigentlich das Thema, das wir jetzt hier behandelt haben, neben dem Wohnungsbau in dieser Studie, dann geht es dort darum, um alle Bauwerke oder alle Systeme und Anlagen, die der Ver- und Entsorgung dienen. Da gehört Stromversorgung dazu, da gehört Wasserversorgung dazu, da gehört Gasversorgung dazu, da gehört Kehrichtabfuhr dazu, da gehört die Schmutzwasserbehandlung dazu, bis hin zur Kläranlage. Dann aber natürlich als ein ganz wichtiger Punkt alle Verkehrssysteme, Straße und Schiene. Dann Kommunikation, sei das Festnetz oder sei das Mobilnetz, was auch immer. Und zu guter Letzt eben noch der Anteil von der Schutzbauten. Und da gehören vom Lawinenschutz bis zum Lärmschutz alle Bauwerke dazu, die den Menschen eben schützen.
Das heisst, man hat eigentlich zusammengerechnet, was das, was man bis jetzt gebaut hat, eben für die sogenannte Infrastruktur, was das bis jetzt gekostet hat, beziehungsweise was würde kosten, wenn man es neu würde bauen. Jetzt stelle ich mir das eigentlich noch viel schwierig vor. Es sind zum Beispiel auch Skilifte drin. Wie berechnet man, was ein Skilift heute würde kosten?
Gut, das sind natürlich zum Teil Schätzungen, die man hat. Es gibt Erfahrungszahlen, was so ein Skilift kostet. Die Skilifte sind in der Regel ja auch versichert. Also man hat einen Gebäudeversicherungswert, der auch einen Anhaltspunkt gibt. Die Wertbestimmung, die erfolgt aus mehreren Quellen.
Also Sie würden sagen, die Zahl, eben die 65 Milliarden, die man dann Unterhalt plus die geplanten Ausbauten, bleiben wir vielleicht bei dieser Zahl, kostet, die ist recht genau.
Recht genau für eine Schätzung. Ich muss das ein bisschen präzisieren. Wir haben das auch geschrieben in dieser Studie. All die Zahlen, die wir hier angeben, haben eine Genauigkeit von plus minus 25%. Und das ist natürlich eine erhebliche Unschärfe.
Wo Sie aber nicht haben können wegbringen. Auch als Bauingenieur, der genau auf die Zahlen weiss, zu schauen nicht.
Das ist eine Frage vom Aufwand, den man betreibt. Und wir haben im Rahmen dieser Studie auch festgestellt, dass eigentlich die Datenlage in Bezug auf die technischen Systeme ist relativ schlecht. Der Bund hat ziemlich genaue Daten über die Werte und auch über die zukünftigen Ausgaben, oder? Aber wenn man zu den Privaten kommt oder zu den Halbprivaten, wenn man zu den Gemeinden kommt, dann ist die Datenlage natürlich sehr schlecht. Und also, dort hat man zum Teil müssen mit Schätzungen operieren.
Also man weiss sehr viel genauer, was die Autobahnen gekostet haben, als jetzt beispielsweise eine Kläranlage.
Eine Kläranlage ist wieder ein schlechtes Beispiel, um die Ungenauigkeit
zu
begründen. Oder? Aber gut sind zum Beispiel Gemeindestrassen. Oder? Gemeinden haben, die meisten Gemeinden, insbesondere die kleineren, haben keine Ahnung, was effektiv investiert worden ist in den letzten 100 Jahren innerhalb des Gemeindegebiets.
Und haben sie auch keine Ahnung oder zu wenig Ahnung ihrer Ansicht nach, was der Unterhalt kostet?
Gut, sie wissen natürlich, was sie in der letzten Periode für Unterhalt geleistet haben. Es gibt Vergangenheitszahlen, die man nachher kann extrapolieren in Zukunft. Aber Sie wissen ja auch, dass bei uns alles, was mit politischen Entscheiden zu tun hat, das ist an einer Amtstour gebunden, mehr oder weniger. Wir denken politisch in Vierjahresperioden. Und entsprechend ist auch der Zeithorizont eigentlich primär mal über die nächsten 4 Jahre.
Das heisst, er ist ein bisschen zu kurz.
Er ist ein bisschen zu kurz.
Wenn man vielleicht jetzt die ein oder andere Zahl oder die ein oder andere Tatsache aus dieser Studie noch genauer anschauen. Sie haben ja eben die Häuser angeschaut, also wo wir drinnen wohnen, all die Häuser, wo wir drinnen wohnen. Die kosten zwar auch, aber dort muss man sagen, oder darf man sagen, der Unterhalt, um sie instand zu halten, der ist eigentlich kein Problem. Warum nicht?
Ja, weil die Bauwerke, die werden dem Markt entsprechend unterhalten. Das heisst, wenn der Markt eben Erneuerungsinvestitionen verlangt oder Erhaltungsinvestitionen verlangt, dann werden die getätigt und dann ist in der Regel auch die Finanzierung kein Problem. Und wenn der Markt das nicht verlangt, wenn die Objekte können vermietet werden mit geringen Leerständen zu ortsüblichen Mieten, dann drängt sich der Unterhalt auf der Zeitachse nicht zwingend auf.
Das heisst also, die Mahnrufe, die man auch schon hat hören können im privaten Wohnungsbau, es gäbe einen Sanierungsstau, da wäre zu wenig unternommen von den Hausbesitzer, das würden Sie in dem Fall aufgrund von dieser Studie nicht unterschreiben?
Ich würde sie in dem Sinn nicht unterschreiben, weil all die Hiobsbotschafter, immer, es werden zu wenig gemacht wegen einem Sanierungsstau, die basieren auf theoretischen Alterskurven oder Altersentwicklungen von einzelnen Komponenten. Und ich meine, wenn ein Mieter zufrieden ist mit einer alten, gemütlichen, dafür aber grossen Küche, dann besteht für den Eigentümer kein Anlass, um dort eine Erhaltungsmassnahme zu tätigen.
Entwarnung, kein Problem für den Unterhalt, sagen Sie auch, bei Strom, bei Gas, bei Abwasser, bei Wasser. Dort ist die Finanzierung auch sichergestellt.
Jawohl, da sind wir ganz klar zum Schluss gekommen, dass dort, wo eben eigentlich Betriebskosten, aber auch Kapitalkosten von Investitionen, sei es Neubauten oder sei es Erhaltungsprojekte, über Gebühren abgewickelt werden und abgedeckt werden, dass die Finanzierung eigentlich gesichert ist, solange die Benutzer bereit sind, immer mehr zu zahlen für die tägliche Versorgung zum Beispiel.
Das heisst, die Gebühren sind einfach nicht so hoch, darum gibt es keinen Aufschrei oder keinen Protest?
Im Moment ist die Bereitschaft noch vorhanden, für den Service Public im Bereich Versorgung die entsprechenden Gebühren zu zahlen.
Aber es ist ein gutes Modell eigentlich. Wenn die Finanzierung so sichergestellt ist, kann man sagen, von Ihnen aus, das ist gut gelöst.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass das ein guter, gangbarer Weg ist, weil eben Gebühren für ursachengerecht erhoben werden und weil sie kostendeckend mit angesetzt werden.
Bleiben die Kosten, und sie sind nicht klein, für Strasse und Schiene. Dort gibt es Probleme. Da hat die Bundesrätin Doris Leuth hat ja vor knapp 2 Wochen gesagt, man braucht mehr Geld. Dann würden Sie also sagen, mit dieser Forderung hat sie recht, rennt sie bei Ihnen eigentlich offene Türen ein.
Mit der Feststellung, dass das Geld, das man bis jetzt zur Verfügung hat, nicht lange wird in Zukunft, hat sie recht. Ob man das einfach über fiskalische Massnahmen oder über erhöhte Abgaben, wie zum Beispiel eben eine Autobahnvignette, kann gut machen, respektive finanzieren langfristig, da mache ich das Fragezeichen.
Warum das Fragezeichen?
Weil die steigenden, tendenziell laufend steigenden Gebühren und Abgaben und Steuern, die können verkraftet werden von der Bevölkerung, solange die Wirtschaft wächst. Und damit auch die Einkommen steigen, wird sicher eine Bereitschaft da sein, um dafür zu zahlen. Aber wir sehen ja bereits heute, dass eine harte Konkurrenz ist zu den Infrastrukturen, zum Beispiel im Gesundheitswesen. Wenn ich die steigenden Gesundheitskosten nehme, die stehen klar in Konkurrenz zu zusätzlichen Abgaben für die Infrastruktur, dann muss irgendwann dort eine Priorität gesetzt werden.
Das heisst, Sie sagen, wir müssen uns eigentlich irgendwann einmal entscheiden, ob wir mehr Geld ausgeben als Staat für Gesundheit, mehr Geld ausgeben für Bildung beispielsweise oder mehr Geld ausgeben für Strassen und Schienen.
Unter der Voraussetzung, dass die Staatsquote mehr oder weniger gleich bleibt, respektive der Wunsch schon eher vorhanden ist, die Staatsquote zu reduzieren in gewissen Kreisen, sehe ich im finanziellen Engpass.
Sind Sie denn so etwas jetzt gewesen mit dieser Studie oder würden Sie das unterschreiben, wenn ich sage, Sie sind so etwas wie der wissenschaftliche Stoßtrupp eigentlich, wo für die Rechnung, die Doris Leuth hat schon präsentiert hat, jetzt sozusagen noch Detail von dieser ganzen Rechnung zeigt?
Das ist vielleicht ein bisschen einfach gesagt. Also wir liefern jetzt nicht einfach die Fakten hinten an, die Frau Bundesrätin Leuthard braucht, um ihre Feststellungen und ihre Massnahmen irgendwie können zu unterlegen. Zum Teil basieren ihre politischen Folgerungen aus dieser Situation auf gleichen Studien vom Bund, wo wir auch unsere Zahlen daraus abgeleitet haben.
Sie haben vorher ein Fragezeichen gemacht bei der Finanzierung, ob das ewig so wird geschluckt werden. Aber grundsätzlich, wenn man mehr Geld braucht für Straßen beispielsweise und für Schienen, dann muss man ja Preise nur tun. Dann muss man eben beispielsweise die Autobahn wie nicht teurer machen. Man muss Zugspreise erhöhen.
Natürlich muss es gut Mobilität, um jetzt beim Verkehr zu bleiben, muss teurer werden, weil da ist man sich einig, dass zurzeit Mobilität noch zu billig ist. Oder? Und die Frage ist einfach, kann man die Zusatzfinanzierung über so eine flächendeckende Massnahme wie eine Autobahnvignette sicherstellen? Oder sollte es eben nicht stärker verursachergerecht sein im Sinn von einem Mobility Pricing, wo ja auch der Bundesrat im Visier hat?
Das heisst, Sie würden eigentlich als jetzt Bauingenieur, jemand, der sich ein Leben lang oder ein halbes Leben lang, sind Sie Professor gewesen an der ETH Zürich, mit solchen Fragen beschäftigt hat, Sie würden eher sagen, man müsste schneller Richtung Mobility Pricing noch gehen, als der Bundesrat das jetzt politisch aufgelöst.
Ich würde das vollständig unterstützen. Wir müssen rascher in die Richtung denken und handeln, als im Moment angesagt ist.
Und wie müsste man sich, in welche Richtung müsste man sich das vorstellen? Wie sieht man das jetzt aus technischer Sicht? Sie haben sich damit ja beschäftigt.
Ja, ich meine, es ist einfach so, dass wenn man eine verursachergerechte Finanzierung anstrebt, oder, dann ist ganz klar, dass die bezogene Leistung vom Individuum muss abgeholten werden. Das ist auch ganz klar.
Also das heisst, wenn man den Zug benutzen, muss man dafür zahlen?
Ja, und wenn man ihn häufig benutzt, zum Beispiel als Pendler, oder, dann muss man dort mehr zahlen, als wenn man das relativ selten macht. Und das Gleiche gilt natürlich für die Strasse.
Das heisst, Sie würden die Abonnementpreise oder Generalabonnementspreise beim Zug beispielsweise, müsste man noch deutlicher erhöhen, als das Doris Leuthard und der Bundesrat schon vorschlägt?
Ich bin nicht sicher, ob es auch wieder über Generalabonnementpreise geht, oder? Sondern das Generalabonnement ist eigentlich eine pauschale Abgeltung von einem Leistungsangebot, das ich beziehen kann oder aber auch nicht. Ich habe auch ein Generalabonnement, aber mein Generalabonnement brauche ich relativ selten. Ich leiste mir das einfach, um den öffentlichen Verkehr zu unterstützen. Aber im Prinzip ist das nicht der richtige Ansatz, sondern es müsste effektiv die abgefahrenen Kilometer müssten belastet werden. Und heute gibt es ein System, das so eine Erfassung wieder möglich machen.
Das heisst, Sie sehen eigentlich so Vision in 20, 30 Jahren oder eben vielleicht schon früher, dass jeder für jeden Kilometer, den er Mobilität benutzt, eben tatsächlich auch den Preis zahlt.
Richtig. Seine Benutzung von der Infrastruktur zur Mobilität wird über den Chips erfasst zum Beispiel, oder? Und dann wird die effektiv bezogene Leistung muss nachher abgeholt werden.
Wie weit ist man da technisch schon?
Technisch sind die Instrumente vorhanden. Es ist eine Frage, wie man das will einführen und über die Zuverlässigkeit von diesen Systemen in der Grossanwendung. Aber grundsätzlich sind wir so weit, dass die Systeme zur Verfügung stehen.
Sie haben ja immer einen kritischen Blick auf das, was passiert, in Sachen Bauten, in Sachen eben Mobilität. Haben Sie dann den Eindruck, man ist da ein bisschen zu wenig mutig? Wenn es technisch möglich wäre, folgere ich mal, es fehlt nur am politischen Willen.
Gut. Das würde ich bis zu einem gewissen Grad unterschreiben, dass der politische Wille in der Schweiz noch nicht so ausgeprägt ist oder noch nicht so gebündelt ist, damit man dann wirklich kann handeln. Weil zum Teil sind die verkehrspolitischen Ansichten doch noch recht divergent.
Und da werden Sie mit Ihrer Studie eigentlich haben Sie können feststellen, wenn es Ausrufzeichen setzen, das ist tatsächlich so, das kommt unter dem Strich zu teuer. Die 65 Milliarden ist wahrscheinlich irgendwann zu teuer pro Jahr.
Ich bin überzeugt, irgendwann können wir das uns nicht mehr leisten. Wir müssen das über eine Güterabwägung, müssen wir das priorisieren.
Hans-Rudi Schalcher, Sie haben vorher an der Medienkonferenz zu dieser Studie gesagt, eine andere Möglichkeit wäre eben Verzicht, dass man den Unterhalt, der jetzt in diesen 65 Milliarden pro Jahr drin ist, dass man auf den verzichtet. Sie haben ein Beispiel gesagt, Ausbau Winterthur, Bahnstrecke auf St. Gallen, ist nicht nötig. Können Sie das noch ein bisschen begründen?
Gut, ich muss präzise sein. Ich habe nicht gesagt, dass wir beim Unterhalten können sparen. Ich glaube, dort gibt's einfach minimale Ausgaben, die wir müssen tätigen, um die Sicherheit für ein System und die Funktionalität und die Wirtschaftlichkeit für das System können zu gewährleisten. Aber ich sehe Sparpotenzial im Bereich vom Weiterausbau, dass man sich wirklich sehr gut überlegt, wo die Mittel, die zur Verfügung stehen, sollen investiert werden. Und meine persönliche Meinung ist, dass das nicht primär im Intercity-Verkehr sollte sein, sondern dass natürlich die Agglomerationen sind unsere Hauptbottlenecks, die wir haben im Moment. Oder?
Also das heisst, Ausbau in den Agglomerationen ja, aber eben beispielsweise die Strecke Winterthur St. Gallen, wo wir ein paar Minuten würden gewinnen durch einen Ausbau, der Milliarden kostet, da würde ich eher ein Fragezeichen machen.
Bei diesem Ausbauprojekt mache ich ein sehr grosses Fragezeichen.
Und der Aufschrei, den ich schon höre aus der Ostschweiz, den hören Sie auch?
Den höre ich auch natürlich, oder? Aber es geht ja nicht nur um die Ostschweiz, das war ein Beispiel. Wir haben andere Strecken, die andere Kantone, andere Regionen betreffen, wo wir aber die genau gleiche Problematik haben.
Wie viele Milliarden könnte man dann sparen? In dem Schnellverkehr sozusagen, wo man dann auf gewisse Ausbauten müsste verzichten?
Gut, wir haben das jetzt nicht auf das Einsparungspotenzial im Detail untersucht, aber ich bin überzeugt, wir sind sehr schnell bei einem zweistelligen Milliardenbetrag.
Das heisst, wenn wir... Das ist dann aber auf die ganze Laufzeit von diesen 20 Jahren natürlich gerechnet. Jetzt hat die schier einen Rechnungsfehler gemacht.
Das ist ja nicht auf die 30 Milliarden pro Jahr, oder? Sondern das wäre dann über die ganze Laufzeit gerechnet, oder?
Sie haben dann noch ein anderes Beispiel gegeben. Für einen Verzicht, der vielleicht nötig wäre, das ist die Strasse ins Avers, also die Strasse auf das höchstgelegene Dorf von Europa, auf Juf hindern, auf über 2000 Meter. Was denken Sie, wäre dort der Verzicht?
Gut, das war ein zweites Beispiel gewesen, oder? Es gibt nicht nur abgelegene Strassen im Aberstal, es gibt in der ganzen Schweiz, auch im Mittelland gibt es abgelegene Gebiete. Und dort stellt sich für mich einfach die Frage, ob in Bezug auf den Individualverkehr und in Bezug auf den öffentlichen Verkehr die gleiche Angebotsdichte und der gleiche Angebotskomfort muss aufrechterhalten werden, wie zum Beispiel in Grossagglomerationen. Und dort sehe ich nicht unbedingt das Sparpotenzial, aber ich sehe ein vernünftiges, aus der Sicht von der Nachhaltigkeit, sinnvolles Kompensationspotenzial, dass zum Beispiel Gelder, die frei werden durch Reduktionen oder Abbau im Bereich von der technischen Infrastruktur, dass die allenfalls in der sozialen Infrastruktur kompensiert werden.
Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also was wird technisch gespart und sozial investiert?
Oder sozial investiert ist zum Beispiel, dass im Bereich Kultur in so einer Gegend Mittel investiert werden oder dass im Bereich von der Bildung in diesem Gebiet Mittel investiert werden. Mittel, die an und für sich frei werden durch eine reduzierte oder eine abgestufte Individual- und ÖV-Verkehrsschliessung.
Habe ich das jetzt richtig verstanden am Beispiel von Avers, dass man also die Strasse einfach nicht mehr noch weiter, noch besser, noch wintersicher ausbauen und stattdessen beispielsweise einen Lehrer im Tal subventioniert oder mithilft zu zahlen?
Das wäre eine Möglichkeit.
Oder ein Talmuseum eröffnet, wo vielleicht Touristen anziehen.
Das wäre eine andere Möglichkeit.
Da wären Sie also offen, aber sagen, Sie gehören also nicht zu denen, die sagen, die gibt es ja auch, die Ruf, dass man sagt, die Schweiz, ich sage es jetzt ein bisschen salopp und zugespitzt, muss ganze Täler schliessen.
Gegen das bin ich hundertprozentig, weil dann schliesst sich die Schweiz.
Dann schliesst sich die Schweiz?
Die Schweiz wird geschlossen. Also wenn wir das anfangen.
Ah, dann würden Sie meinen, dann ist die Idee von der Schweiz stirbt.
Stirbt dann langsam, ja.
Dann lassen wir jetzt die Idee, kommen wir nochmal zurück zu dieser Studie. Die haben Sie jetzt handfeste Zahlen vorgelegt. Was muss jetzt oder was hoffen Sie sich als nächstes, was muss passieren?
Wir haben natürlich verschiedene Empfehlungen im Rahmen von dem nationalen Forschungsprogramm entwickelt. Und in Bezug auf die Infrastruktur ist sicher ein wesentlicher Punkt, bevor man irgendwann anfängt, Handlungen in den Weg zu ziehen, ist eine Verbesserung von der Datenlage. Wir müssen mehr wissen über den Zustand von unserem Infrastruktursystem. Wir müssen mehr wissen über die Auslastung, über die Nachfrage, über die zukünftige Entwicklung. Diese Fragen sind alle ganz eng gekoppelt mit der Raumentwicklung in der Schweiz. Man kann das nicht loslösen von dem. Und wir haben jetzt ja ein neues Raumkonzept Schweiz. Und das wäre für mich eigentlich ein Ansatzpunkt, um auch über das Infrastrukturkonzept Schweiz nachzudenken.
Das heisst, wenn ich das vernetze, kommt eigentlich alles, läuft alles zusammen. Es braucht eine neue Raumplanung und das zeigen auch Ihre Zahlen. Man muss verdichteter bauen, man muss weniger Verkehrswege bauen. Das würde es heissen.
Das ist sicher eine Richtung, in der man jetzt muss weitergehen muss. Ich habe es gesagt, das Raumkonzept Schweiz, das steht jetzt. Und das ist eine gute Grundlage, um jetzt über die weitere Infrastrukturentwicklung nachzudenken.
Haben Sie ein Signal, dass man das tatsächlich macht?
Ich bin überzeugt, dass die Initiative von der Frau Lüthardt in die Richtung geht. Also das löst etwas aus. Und ich hoffe einfach, dass mit dem gleichen Elan, wie hier die ersten Lösungsvorschläge präsentiert worden sind, auch die Detailarbeit nachher in Angriff genommen wird.
Da höre ich eine gewisse Skepsis raus.
Es ist immer so, dass der Teufel im Detail steckt, oder? Und das braucht natürlich einen riesen Effort, um auch Kantone zusammenzubringen, nochmal. Und der schwierige Prozess, den man eigentlich beim Raumkonzept jetzt mehr oder weniger hinter sich hat, nochmal aufzunehmen. Und jetzt sagen, jetzt müssen wir uns überlegen, was heisst das denn für unsere Infrastruktur in den nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren.
Und wenn man das nicht macht oder wenn man jetzt nicht so wahre Kosten herstellt, dann muss man sagen, tun wir das Problem einfach auf die nächste Generation verschieben.
Das ist so und damit wäre es nicht sehr nachhaltig.
Und die Gefahr ist aber auch da?
Die ist sicher vorhanden, ja.
Hans-Rudi Schalke, danke Ihnen für das Gespräch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.